du und du. Der Podcast für Körper, Geist und Seele.
Wir Menschen sind schon lustige Wesen. Wir denken uns selbst etwas Gruseliges aus und dann erschrecken wir uns ganz fürchterlich davor. Bei meinem Vortrag morgen könnte ich mich total lächerlich machen. Schon wieder eine 5 in Mathe, so wird doch nie was aus meinem Kind. Ü30 und immer noch Single, ich werde einsam und allein sterben. Man könnte darüber lachen, wie erfindungsreich und dramatisch unser Verstand ist, wenn er Katastrophenszenarien entwirft. Und wie schnell wir bereit sind, ihm etwas zu glauben, das höchstwahrscheinlich niemals eintreten wird. Wenn man allerdings gerade dabei ist, sich wieder mal in so ein Worst-Case-Szenario reinzusteigern, ist einem in der Regel gar nicht nach Lachen zumute. Aber wie stoppt man dieses Katastrophendenken? Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Anja vom Gräf und Unser Verlag, kurz GU. Unsere Bücher kennst du bestimmt, das sind die bekannten Ratgeber mit dem gelben Logo. Abwechselnd mit Eva hoste ich diesen Podcast, GU und du. Hier sprechen wir mit unseren AutorInnen über ihre Herzensthemen, Mental Health, körperliche Gesundheit, gesunde Ernährung und Spiritualität. Sie geben euch wertvolle Tipps und Hacks für ein besseres Leben. Heute freue ich mich riesig, die wunderbare Katharina Tempel bei mir zu Gast zu haben. Liebe Katharina, ich freue mich riesig, dass du heute mein Gast bist. Du würdest dich wahrscheinlich nicht so nennen, aber für mich bist du die Königin der positiven Psychologie. Mit deinem Wissen und deinen Ideen hast du schon super vielen Menschen geholfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Funktioniert das eigentlich auch bei dir selbst? Wie geht's dir denn gerade?
Ja, es funktioniert auch bei mir selbst. Ich würde sagen, seit ich mich mit der positiven Psychologie beschäftigt habe, habe ich extrem viel dazu gelernt. Gerade zum Beispiel, was sowas wie negative Denkgewohnheiten angeht. Zum Beispiel das Katastrophendenken, denn darin war ich auch Königin, würde ich sagen. Und mittlerweile habe ich das ganz gut im Griff. Es ist natürlich wie bei allen Menschen, ne? Also auch ich muss mich immer wieder an meine eigenen Lektionen erinnern. Ich vergesse das auch immer mal wieder aus dem Blick. Aber wenn man sich daran erinnert, wenn man diese Dinge lernt, sich diese Dinge bewusst macht, dann kann das einem schon enorm viel helfen im eigenen Leben und ja, mit dem eigenen Wohlbefinden.
Genau. Und wie geht es dir gerade jetzt so in deinem Leben?
Gerade jetzt bin ich noch ein bisschen krank, aber da kann mein Katastrophendenken nichts für oder das kommt nicht daher. Und insgesamt geht es mir sehr gut, würde ich sagen. Ich bin zufrieden. Also ich habe mir in den vergangenen Jahren mein Leben so eingerichtet, wie ich es gerne habe, wie ich es gerne lebe. Und ja, ich meine, auch wenn die äußeren Umstände nicht immer perfekt sind und wenn die uns auch in den letzten Jahren echt viel abverlangt haben, muss ich sagen, mit dem, was ich gestalten kann, bin ich sehr zufrieden.
Ja, schön. Aber ich würde dich jetzt gerne, bevor wir ins Thema einsteigen, kurz vorstellen. Du lebst mit deinem Mann und euren zwei Kindern in Berlin. Du hast in positiver Psychologie promoviert und schon vor 10 Jahren den YouTube-Kanal Glücksdetektiv gegründet. Ich glaube, damals gab es noch gar nicht so viele starke YouTube-Kanäle, nur so nebenbei. Deiner ist jedenfalls randvoll mit fundierten, praktischen Tipps, Hacks und Strategien für ein glücklicheres Leben. Also sehr wert, da mal reinzuschauen für alle, die jetzt zuhören. Und meine erste Frage an dich ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen positiver Psychologie und positivem Denken?
Also die positive Psychologie, das ist die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Das ist eine Teildisziplin der akademischen Psychologie. Das heißt, die untersucht im Grunde alle positiven Aspekte des Menschseins, aber sie tut das eben anhand von empirischen Studien. Also es ist eine wissenschaftliche Vorgehensweise. Wohingegen die Lehre vom positiven Denken, die entspringt eher aus dem esoterischen Spektrum. Und hier wird ja positives Denken auch oft sehr dogmatisch verstanden und gelebt. Das heißt, es geht oft auch mit sehr viel Druck und Zwang einher. Also so empfinde ich es. Im Sinne von, du musst positiv denken, du musst immer positiv denken. Wenn du nur positiv denkst, dann ziehst du Positives an. Und diese Aussagen so in diesem Extrem, die gehen meiner Erfahrung nach einfach an der Lebensrealität der meisten Menschen vorbei. Und die sind so im Extrem eben auch nicht haltbar. negative Gedanken und auch Gefühle sind enorm wichtig für uns. Sie sind vollkommen normal und sie haben einen Zweck. Wir dürfen sie empfinden, wir sollten sie haben. Also es geht auf gar keinen Fall darum, dass wir das so zwanghaft versuchen auszuradieren. Was richtig ist, ist, dass eine Vielzahl von Studien darauf hindeutet, dass zum Beispiel optimistisches Denken mit vielen Vorteilen einhergeht im Vergleich jetzt zu pessimistischem Denken. Trotzdem gibt es da immer Grenzen und Einschränkungen. Also es gibt einfach bestimmte Situationen, da ist es auch enorm wichtig, dass wir einen besonderen Blick für die Gefahren und Risiken behalten und dass wir realistisch denken. Wenn zum Beispiel ein Chirurg vor irgendeinem sehr schweren Eingriff steht, dann möchten wir ja nicht, dass der einfach positiv denkt, ne? Der soll einfach optimistisch daran gehen. Nee, in dem Moment soll er das nicht. Er soll bitte sehr sorgfältig daran gehen und eben genau den Blick für die Risiken und Gefahren behalten. Weil wir Menschen sind sehr komplexe Wesen und unser Leben, das besteht aus sehr komplexen Situationen und da können wir nicht so, wenn A, dann B rangehen. Nicht in diesem Extrem.
Mhm. Ja, spannend. Danke für die Aufklärung, weil ich glaube, viele wissen es nicht so genau, wo der Unterschied ist. Wie würdest du, Katharina, den Kern deiner Arbeit beschreiben? Wie würdest du deine Mission beschreiben?
Ich helfe Menschen, glücklicher zu werden und ein erfüllteres Leben zu führen. Und ich tue das, indem ich zum einen darüber aufkläre, was wir brauchen, um glücklich zu sein, weil da herrscht noch gar nicht so viel Wissen. Und zum anderen auch, indem ich natürlich die Hindernisse thematisiere, die uns davon abhalten, glücklicher zu sein. Das sind gerade so Dinge wie Denkgewohnheiten, die uns im Wege stehen, zu viel Stress, geringes Selbstwertgefühl. Wenn wir an diesen, ich sag mal, Grundpfeilern nicht arbeiten, dann werden wir kaum einen nachhaltigen Unterschied in unserem Leben erreichen können.
Wenn ich deine Videos anschaue oder deine Newsletter lese, fällt mir immer wieder total angenehm auf, dass alles, was du machst, sehr substanziell ist. Ich habe selten das Gefühl, dass du das einfach mal so hingepfeffert hast. Und ich habe das Gefühl, da steckt ganz viel Liebe drin. Und was ich auch voll mag, es ist eine kleine Lobhymne auf dich, sorry. ich habe das Gefühl, du zeigst dich nahbar und man lernt dich auch kennen in deiner Arbeit. Und trotzdem hat das was sehr Professionelles, was du machst. Das lässt bei mir alles den Eindruck entstehen, dass du dich sehr in den Dienst der Menschen stellst und wirklich ganz genau überlegst, wie du deine Beiträge so gut wie irgendwie möglich aufbereiten kannst, damit ja die Menschen wirklich was damit anfangen können. Wie kam das, dass du zur Glücksdetektivin wurdest? Und was treibt dich so innerlich an, Menschen so helfen zu wollen?
Ja, also vielen Dank erstmal für die schönen Worte. Ich habe den Glücksdetektiv damals als reines Hobbyprojekt gestartet. Es war wirklich die Liebe zum Thema, die mich dazu gebracht hat, als ich angefangen habe, mich mit der positiven Psychologie zu beschäftigen. Erstmal auch rein privat. Dann habe ich ja angefangen, die Doktorarbeit darüber zu schreiben. Und in dem Zuge, ich habe einfach so viel erfahren und so viel gelernt und ich fand das so faszinierend. Und selbst ich als Psychologin hatte keine Ahnung von all diesen Dingen. Ich wusste gar nicht, was wir schon alles über das Glück wissen und das erfüllte Leben und wie wir da hinkommen. Und ja, ich war so begeistert, so fasziniert von dem Thema, dass ich einfach dachte, ich möchte, dass andere Menschen das auch erfahren. Und deswegen habe ich einen Blog gestartet und habe jede Woche einen Blogbeitrag veröffentlicht, über Jahre hinweg, als reines Hobbyprojekt nebenbei. Und es kam dann wirklich ganz organisch, dass die Nachfrage immer größer wurde, dass ich immer mehr E-Mails bekommen habe, dass immer mehr Tausende von Menschen meine Beiträge angeguckt haben. Dann kam ja auch der YouTube-Kanal dazu. Und dann habe ich mich da einfach rein vertieft über Monate hinweg und dann so angefangen, Kurse zu konzipieren, E-Books zu schreiben, später dann eben auch die Bücher zu schreiben. Einfach, weil ich gesehen habe, wo die Nachfrage besonders groß ist, welche Probleme uns umtreiben und eben davon abhalten, glücklicher zu werden. Und genau, dann wollte ich was dagegen tun und ich wollte einfach helfen. Das ist, das liegt mir am Herzen. Es ist einer meiner wichtigsten Werte und ich möchte einfach auch in einer Welt leben, wo wir uns gegenseitig helfen und füreinander da sind. Und das ist etwas, was ich mit meiner Arbeit einfach auch erreichen möchte.
Ja, das ist doch ein total schöner Antrieb.
Tatsächlich habe ich auch mein Psychologiestudium wirklich rein aus Interesse gewählt, weil ich mir Vorlesungen angeguckt habe und weil ich fasziniert war. Und ich hatte noch nicht mal eine berufliche Vorstellung oder so, sondern es hat mich einfach fasziniert und interessiert. Und genau, so bin ich, glaube ich, auch zur positiven Psychologie gekommen. Wobei, da stand schon auch ein eigener Leidensdruck dahinter. Das Thema hat mich in einer Phase erreicht, wo ich selbst so ein bisschen orientierungslos war. Dieser Klassiker nach dem Studium, ich war in meinem ersten richtigen Job. Ich mochte meinen Job gar nicht und ich wusste einfach nicht, wie es weitergeht in meinem Leben. Und da kam diese Lehre vom gelingenden Leben, die Wissenschaft des Glücks zu mir. Und ja, das war, glaube ich, ein mich selbst heilen und alle anderen mitteilen.
Wir beide kennen uns ja schon eine Weile. Wir haben nämlich schon 3 Bücher miteinander in die Welt gebracht. Das erste hieß Gib dir die Liebe, die du verdienst. Und ich bin ehrlich gesagt schon besonders stolz auf dieses Buch. Zum einen, weil ich dich mit dieser Idee für GU begeistern konnte, während, glaube ich, ein paar andere Verlage auch schon bei dir Schlange standen. Und zum anderen, weil es tatsächlich eines der schönsten Bücher ist, die ich je entwickeln und begleiten durfte. Also dein hilfreicher, substanzieller Inhalt und eine sensationell schöne Gestaltung, die unsere Agentur beigesteuert hat damals, haben, finde ich, wirklich einen Meilenstein aus diesem Buch gemacht. Und inhaltlich natürlich auch sehr zu empfehlen, Gib dir die Liebe, die du verdienst. Im gleichen Look haben wir jetzt dein drittes Buch gemacht, Genug gegrübelt, lieber Kopf. Quasi eine Anleitung zum sinnvollen Gebrauch des eigenen Verstands. Bitte erzähl doch mal, warum es dir so ein Anliegen war, jetzt genau dieses Thema aufzugreifen.
Wie wir denken, spielt eine maßgebliche Rolle für unser Glück. Also als Laien denken wir ja oft, ob ich glücklich bin oder nicht. Das hat viel mehr damit zu tun, was ich habe im Leben oder was mir passiert, ne, so an Umständen. Aber tatsächlich ist viel entscheidender, was wir denken und tun. Also unsere Gewohnheiten sind total ausschlaggebend, wenn es darum geht, wie glücklich wir sind. Und zu unseren Gewohnheiten gehören auch unsere Denkgewohnheiten. Und unsere Denkgewohnheiten können uns massiv vom eigenen Glück abhalten. Das kenne ich von mir selbst. Das kenne ich aus meinem Umfeld. Das kenne ich aus meinem Freundeskreis. Freunde, die unter sehr starren Denkregeln leiden und sich dann das Leben einfach immer unnötig schwer machen. Und ich kenne das natürlich auch aus meiner Community. Ich lasse regelmäßig eine Umfrage laufen. Also alle paar Jahre frage ich, was ist eigentlich gerade das Hauptproblem? Was ist das Problem, das dich davon abhält, glücklich zu sein? Und jetzt bei der letzten durchgeführten Umfrage, ich meine, das war 2023, war einfach der Großteil der Community hat gesagt, ja, es sind meine belastenden Gedanken. Also diese ständig nervtötenden Sorgen und Grübeleien, die ich mir mache, dass ich immer so in meinem Kopf gefangen bin. Die ganzen Selbstzweifel und generellen Zweifel, unter denen ich leide. All diese diese fiese Stimme in unseren Köpfen, ne? Ich glaube, wir alle kennen sie, aber wir sind uns vielleicht gar nicht bewusst, wie stark sie uns beeinflusst und uns von unserem Glück abhält.
Immerhin finde ich das ja schon mal toll, dass so viel Bewusstsein da ist, dass es die Gedanken sind.
Ja, also ich gebe natürlich Antwortmöglichkeiten vor, aber ja, es war ein ganz deutliches Stimmungsbild mit den belastenden Gedanken. Und es ist ja etwas, was ich so auch im Alltag erlebe und mit den ganzen Nachrichten, die ich tagtäglich bekomme, ne? Dass man immer wieder gespiegelt bekommt, ja, manche Menschen sind so stark in ihren Köpfen gefangen und die sind schon regelrecht blockiert, können überhaupt keine Entscheidung mehr fällen und dann verharrt man irgendwann in seinem Leben. Dann nimmt die Unzufriedenheit wieder zu mit allem und man fühlt sich so wenig selbstwirksam, ne, wenn wir selbst nicht die Dinge in die Hand nehmen, wenn wir nicht Entscheidungen treffen, wenn wir nicht vorankommen. Rumination, würden die Psychologen sagen. Und diese wiederkehrenden Gedanken, die uns im Kreise herumführen, aber zu keinem Ergebnis führen und die uns extrem belasten können, das Wohlbefinden derart runterziehen und uns wirklich entscheidungsunfähig machen.
Jetzt würde ich gern auf das Thema unseres Podcasts, das Eigentliche, kommen. Das hieß ja, wie stoppen wir Katastrophengedanken? Jetzt erstmal die Frage, warum produziert unser Verstand eigentlich so gern Horrorszenarien?
Dieses besondere Bewusstsein für Gefahren, das ist uns erstmal evolutionär in uns allen drin, evolutionär bedingt. Für unser Überleben war einfach schon immer wichtiger, dass wir auf Risiken achten und lieber einmal mehr annehmen, dass das Geräusch, das wir irgendwie neben uns im Busch hören, eine Gefahr bedeutet, also irgendwie vielleicht ein Angreifer ist, statt davon auszugehen, dass es vielleicht einfach 2 Tiere sind, die ein Balzverhalten ausführen oder so, ja. Dieses evolutionäre Bewusstsein für Gefahr, das haben wir erstmal alle in uns. Bei manchen Menschen ist es aber aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur noch ausgeprägter oder auch aufgrund der Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben. Das können traumatische Erfahrungen gewesen sein, das kann aber auch einfach der Einfluss der elterlichen Erziehung sein. Weil wir viel durch Beobachtung lernen, weil wir nachahmen, was wir bei anderen sehen, wie die auf andere Dinge reagieren oder wo die gedanklich halt als erstes hingehen, wenn sie mit bestimmten Situationen konfrontiert werden. So kann sich dann eben auch diese Angewohnheit des Katastrophendenkens ausbilden, dass wir konfrontiert mit bestimmten Situationen einfach immer das Schlimmste annehmen, ne? Dass wir immer aus jeder Mücke einen Elefanten machen, dass wir Situationen so unnötig riesengroß aufbauschen.
Okay, und was können wir tun, wenn wir jetzt solchen ja letztlich selbstgemachten Katastrophengedanken aufsitzen, um die wieder loszuwerden? Kannst du uns da eine kleine Gebrauchsanleitung geben?
Also das absolut Wichtigste in meinen Augen, was man wissen muss, ist einfach, Gedanken sind nicht unbedingt wahr oder wichtig. Tatsächlich sind sehr viele unserer Gedanken enorm verzerrt. Also wir geben überhaupt nicht die Realität eins zu eins wieder, sondern wir übertreiben maßlos. Wir lassen wichtige Informationen aus, picken uns nur bestimmte Informationen raus oder wir interpretieren Dinge hinein. Und auch das muss man sich mal klar machen. Wir analysieren nicht jede Situation in dem Moment, wo sie uns passiert, sondern wir greifen zu ganz, ganz großen Teilen immer auf automatische Denkmuster zurück. Man sagt irgendwie 95% unserer Gedanken sind automatisch, erfolgen automatisch. Der Kollege gibt irgendeinen giftigen, bissigen Kommentar von sich, ja. Dann ist es nicht so, dass wir in dem Moment anfangen, die Situation zu analysieren. Warum hat er das denn gesagt? Was könnten hier die Gründe sein oder irgendwas? Sondern tatsächlich greifen wir auf unsere Denkmuster zurück, auf unsere gewohnte Art zu denken. Und die liegt für manche Menschen vielleicht darin, dass sie die Schuld immer sofort bei sich suchen. Egal, wie die Situation auch aussieht und auch wenn es überhaupt nichts mit ihnen zu tun haben muss. Sie würden in so einem Moment sofort denken, was habe ich dem denn getan? Weil sie gehen davon aus, es muss meine Schuld sein, dass der Kollege jetzt sowas sagt. Es ist irgendwas, was ich gesagt oder getan habe. Also sie springen sofort dahin. Und für andere ist es eben dann dieses Katastrophendenken, dass sie diesen Kommentar vielleicht nehmen und eben in ihrem Kopf sofort super aufbauschen, zu einer riesengroßen Sache machen und dann den ganzen Tag und die nachfolgenden Tage rumgehen und total von diesem Kommentar vereinnahmt sind und immer denken, wieso mag er mich denn so wenig und die Situation ist so schwierig und wie soll ich mich morgen im Büro blicken lassen und so und da ein riesengroßes Drama draus machen, obwohl, ja, das vielleicht ein völlig beiläufig gemeinter Kommentar war, der nicht mal irgendwas mit uns zu tun haben muss oder wie auch immer, ne? Und das passiert einfach, weil wir nicht objektiv eine Situation analysieren, sondern weil wir auf unsere gewohnten Muster zurückgreifen. Und wenn man das weiß, dass das, wo der Verstand sofort hineilt, ne, die Erklärungen, die er dir sofort gibt, dass das Gewohnheiten sind, die überhaupt nichts mit den Fakten der jeweiligen Situation zu tun haben müssen, dann ist es schon mal ein enorm großer, wichtiger Schritt, um sich von diesen Gedanken zu distanzieren, um zu verstehen, hey, okay, es ist zwar in meinem Kopf, mein Verstand ist da gerade wieder hingegangen, aber das heißt nicht, dass das jetzt wahr sein muss. Das heißt nicht, dass ich das jetzt total wichtig nehmen muss, dass ich da jetzt die nächsten 3 Tage drüber nachdenken muss. Es könnte auch einfach mal wieder nur mein Katastrophenradio sein, das da durchdreht. Also ich weiß, das klingt immer wahnsinnig banal und einfach, aber es ist tatsächlich der Schlüssel, Distanz zu seinen Gedanken aufzubauen, das einfach nicht mehr für voll zu nehmen, was da abläuft. Also wahrnehmen, vielleicht sogar benennen können, was da gerade vor sich geht und dann diesen Abstand herstellen. Das ist der Schlüssel.
Cool. Also Katastrophenradio gefällt mir sehr gut.
Ja, absolut. Es ist sowieso immer eine hilfreiche Coping-Strategie, ne? Bewältigungsstrategie, da einen Humor reinzubringen. Und das hilft mir persönlich total gut. Ich habe ja gesagt, also ich komme aus der Ecke Katastrophendenken. Das liegt mir. Und bei uns ist es zum Beispiel so, mein Mann, wir sind ja nur auch schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten zusammen. Und insofern kennt er mich auch sehr gut und er kennt auch diese Angewohnheit von mir. Und wir haben da so einen Dauerbrenner. Ich habe nämlich tatsächlich mal vor vielen Jahren gesagt, das Leben ist eine einzige Aneinanderreihung von Krisen und Katastrophen. Ja, also das ist Katastrophenradio, Katastrophendenken par excellence. Und diesen Satz, den sagen wir uns jetzt immer, wenn er zum Beispiel merkt, meine Gedanken gehen da irgendwie in die Katastrophe rein, ich übertreibe das Ganze oder so, dann sagt er, ja, das Leben ist eine einzige Aneinanderreihung aus Krisen und Katastrophen, oder? Und dann muss ich halt einfach lachen, weil ich mich dabei erkenne und erwische, ne? Und ich einfach weiß, oh Gott, ja, ich weiß, es ist nur wieder mein Katastrophendenken.
Wie unterscheiden wir eigentlich, ob ein Gedanke übertrieben pessimistisch oder vielleicht doch vollkommen berechtigt ist? Also schlimme Dinge passieren ja wirklich, das kann man ja nicht wegreden, aber woher weiß ich, wo ich gerade unterwegs bin?
Ja, das ist eine hervorragende Frage. Und deswegen präferiere ich inzwischen auch den Ansatz der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, weil es bei der Akzeptanz- und Commitment-Therapie nicht darum geht, ob ein Gedanke auf Fakten basiert oder nicht. Das heißt, Kern dieses Ansatzes ist es nicht herauszufinden, wie viel Wahrheitsgehalt ist denn da jetzt drin, sondern einfach nur zu schauen, ist der Gedanke so, wie ich ihn habe, ist er hilfreich für mich oder nicht? Und das ist das einzige Kriterium, die Nützlichkeit. Also wenn ich sage, das Leben ist eine einzige Aneinanderreihung von Krisen und Katastrophen, mich einmal kurz frage, ja, hilft mir der Gedanke jetzt, mich besser zu fühlen oder das zu machen, was ich gerade machen will oder so, da kann ich ganz schnell sagen, ja, nee, der tut mir leider gar nicht gut. Der kann also auch ganz schnell aussortiert werden. Wohingegen dieses, ist das denn jetzt wahr oder nicht? Puh, das ist gar nicht so leicht. Denn tatsächlich können wir das oft gar nicht gut einschätzen, ob etwas richtig ist oder nicht. Tatsächlich fehlen uns ganz oft auch Informationen dazu. Ne? Viele Sachen beziehen sich ja auch vielleicht auf zukünftige Ereignisse, Sorgen, die wir uns machen. Ja, wie realistisch ist jetzt die Sorge? Das weiß eigentlich nie jemand. Ne? Wir können alle nicht in die Zukunft blicken. Und irgendwie so ein Restfunke Wahrscheinlichkeit bleibt ja immer bestehen. Auch wenn man jetzt sagt, ja, ach, die meisten Flugzeuge stürzen nicht ab. Ja, aber genau das Flugzeug könnte abstürzen. Also dieses Hinterfragen und Versuchen rauszufinden, ob das jetzt passieren kann oder nicht oder ob das wahr ist oder nicht, das ist enorm schwierig. Wir können Risiken auch nicht gut einschätzen und Gefahren nicht gut einschätzen. Wir überschätzen immer die Gefahr, die von einem Flugzeugabsturz ausgeht und unterschätzen die Gefahr, auf eine Haushaltsleiter zu steigen, ja, wo weit, weit mehr Unfälle jedes Jahr passieren. Dinge sind subjektiv. Wenn ich mich mit der Frage quäle, bin ich jetzt attraktiv? Bin ich intelligent? Bin ich gut genug? Wie soll ich das beantworten? Ne? Und ich sehe einfach, wie schwer das uns fällt, da eine Entscheidung zu fällen oder ein Gefühl für zu bekommen. Und deswegen glaube ich, es ist weitaus einfacher für die allermeisten Menschen oder zumindest auch im ersten Schritt zu sagen, hilft mir der Gedanke, unabhängig davon, ob er jetzt vielleicht wahr sein könnte oder nicht.
Okay, ich merke schon, also könnte man sich genau damit dann tagelang beschäftigen.
Ja, ganz genau.
Warum haben gerade negative Gedanken eigentlich so viel Macht über uns?
Naja, weil wir alle überleben wollen und weil wir dafür genau auf diese Gedanken achten müssen. Also es ist, wie gesagt, dieses evolutionäre Bewusstsein für Gefahren. Wir müssen in unserer Gruppe akzeptiert sein. Wir wollen nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Es sind einfach diese Überlebensprinzipien, die da in uns arbeiten. Und deswegen haben wir ja auch alle diese innere Stimme, diesen inneren Kritiker, der sagt, oh, Vorsicht, in dem Teil siehst du unvorteilhaft aus. Weil wir wollen uns ja die Kritik ersparen. Wir wollen in der Gruppe bleiben. Wir wollen anerkannt sein. Wir wollen gemocht werden. Weil wenn wir ausgestoßen werden, dann ist das schlecht für uns. Ne? Dann ist es schlecht für unser Überleben. Und insofern achten wir ganz besonders auf all diese potenziellen Gefahren, die potenziellen Risiken. Nur, dass wir halt heutzutage in anderen Zeiten leben. Also jeder kann überleben, auch wenn Tante Erna unzufrieden mit uns ist. Da können wir trotzdem überleben. Und wir haben trotzdem noch ein soziales Netz und werden aufgefangen. Und das weiß unser Gehirn leider nicht, weil es in den letzten 100.000 Jahren keinen Upgrade mehr erfahren hat. Das heißt, es ist immer noch sehr stark in diesem primitiven, urzeitlichen Denken verhaftet.
Ja, blöd.
Ja, ganz genau. Dumm gelaufen.
Warum sollten wir stressige Gedanken aber nicht einfach wegschieben?
Naja, weil sie eben ja auch einen Sinn haben und einen Zweck. Ne? Also es geht nicht darum, einfach das wegzumachen. Im Sinne von, ich gucke nicht hin, ich verschließe die Augen vor der Realität und vor den Gefahren und vor den Problemen, die entstehen könnten, wenn ich diese oder jene Entscheidung fälle, sondern es geht um einen bewussten Umgang mit den Gedanken. Wie gesagt, es kann mich ja auch auf Gefahren, auf Risiken, auf all das hinweisen. Davor möchte ich nicht die Augen verschließen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn ich weiß, zum Beispiel, da ist so eine Sorge, die habe ich seit 20 Jahren und die ist immer wieder da, dass ich irgendwie abgelehnt werde oder dass mich niemand liebt. Das sind dann vielleicht auch Gedanken, denen muss ich eben nicht in jeder Situation nachgeben. Und da muss ich jetzt nicht wieder Nachmittag damit verschwenden, darüber nachzudenken, ob mich denn jemand liebt oder nicht, sondern da weiß ich einfach von mir, Mensch, ne, das sind diese Glaubenssätze, die trage ich seit 20 Jahren mit mir rum. Ich weiß aber auch, die stimmen nicht. Oder ich weiß, die helfen mir nicht, die bringen mir nichts, die zu denken. und dann kann ich die auch loslassen.
Blitzrunde.
Dann kommt jetzt unsere Blitzfragenrunde. Ich habe also noch ein paar kurze, knackige Fragen für dich. Bitte antworte so kurz, wie es irgendwie geht, darauf. Warum hilft Grübeln so wenig?
Weil sich unsere Gedanken im Kreis drehen und zu keiner Lösung führen.
Warum ist es keine gute Idee, ein Pessimist zu sein?
Weil man sich von vornherein den Wind aus den Segeln nimmt und Chancen verbaut, wo man vielleicht tatsächlich erfolgreich sein könnte.
Was hältst du deinem inneren Kritiker entgegen?
Schon klar, dass du das wieder so siehst, aber ich entscheide mich für XY.
Was sind die ungünstigsten Denkgewohnheiten?
Schwer. Katastrophisieren, schwarz-weiß denken, grübeln, weil sie Probleme größer machen, als sie sind und weil sie Lösungsfindung blockieren und deshalb sehr belastend sind.
Was sind die hilfreichsten Denkgewohnheiten?
Lösungsorientiertes Denken, weil es uns Fortschritte ermöglicht und vielleicht auch ein Wachstumsmindset, das uns erlaubt, Fehler zu machen und dazu zu lernen.
Hast du eine Instant-SOS-Strategie, die immer funktioniert, wenn du merkst, dass dein Verstand sich in ein Problem verhakt?
Das ist die ABA-Methode, die ich auch im Buch schildere. A wie ankern, sich auf die Berührungspunkte fokussieren, von meinem Körper zur Unterlage, zum Stuhl zum Beispiel, auf dem ich sitze. B wie Blickwinkel ändern, das heißt mich auf meine Sinne konzentrieren, was kann ich in dem Moment gerade sehen, was kann ich in dem Moment gerade hören. Und A wieder für atmen, langes Ausatmen, um das Nervensystem zu beruhigen und mich im Hier und Jetzt zu verankern.
Danke dir. Das war's. Habe ich richtig viel gelernt in kurzer Zeit. Danke dir, liebe Katharina. Jetzt habe ich dich ja schon total gelöchert und jetzt habe ich noch eine allerletzte Aufgabe für dich.
Das kürzeste Buch der Welt.
Wenn du zum Thema Tschüss, Katastrophengedanken das kürzeste Buch der Welt schreiben würdest, es besteht aus einem einzigen Satz, was würde darin stehen?
Glaub nicht alles, was du denkst. Lass die Gedanken vorüberziehen und fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst.
GU und du. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast einiges an Inspiration mitgenommen, wie du ab heute deinem Verstand nicht mehr so leicht auf den Leim gehst und vielleicht dem einen oder anderen pessimistischen Gedanken einfach keine Aufmerksamkeit mehr schenkst. Die Bücher von Katharina, die ich im Gespräch kurz erwähnt habe, findest du natürlich im Verlagsprogramm von GU. Alle Links dazu gibt es in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes findest du übrigens auch ein PDF mit tollem Zusatzcontent. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Und schreib mir deine eigenen Lieblingsstrategien gegen negative Gedankenspiralen in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören.